Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Der Ape Tower war nie mein Favorite. Ich fand ihn immer für unsere Stadt, die ja auch einen gewissen Anspruch hat, zwar auf der einen Seite international zu sein, was ich auch total unterstütze, aber zugleich auch nicht überdimensioniert zu sein, hatte ich immer ein Bauchgefühl, was mir nicht sagen würde, hurra, wir haben den.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist jemand, wo man sagen kann, Hamburg ist sein Job. Er war Abgeordneter des Bezirksparlaments, er war Abgeordneter der Bürgerschaft, wenn auch nur kurz. Dann war er 10 Jahre Chef des Hamburg Marketing und hat sich dann 2016 selbstständig gemacht. Heute ist er mit seiner Stadtmanufaktur strategischer Partner für Stadtvermarktung und Stadtentwicklung. Bei mir ist Thorsten Kausch. Herr Kausch, schön, dass Sie da sind.
Herr Iken, vielen Dank.
Ich hoffe, ich habe in der Anmoderation keinen Fehler gemacht. Das ist ja doch relativ viel, was man da schon zu erzählen hat. Sie können jetzt die 5 Fragen beantworten. Das ist unsere kleine Aufwärmübung. Und ich ahne, wenn ich Sie nach der Lieblingsstadt frage, was da für eine Antwort kommt.
Ja, ich muss echt zugeben, ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Die wurde mir im Vorwege zugesandt, netterweise. Es gibt viele tolle Städte, wo ich einzelne Aspekte herausgreifen würde. Ich bin sehr, sehr gerne in verschiedenen Städten auf Zeit. Aber ich sage immer ganz ehrlich, ich freue mich ganz besonders, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Und meine Lieblingsstadt ist da, wo ich mich am wohlsten fühle, wo Freunde und Familie sind, das ist Hamburg.
Und gebürtiger Hamburger, hier in Hamburg zur Schule gegangen. Und
in Kiel studiert, duales Studium.
Einmal kurz die Stadt
einmal
verlassen.
Einmal kurz verlassen, genau. Aber tatsächlich sonst primär hier gewesen, wobei ich natürlich jetzt auch durch meinen Job sowohl bei Hamburg Marketing als auch jetzt derzeit, ob in Flensburg angefangen, dänische Grenze bis Luxemburg oder in Österreich, Graz, Linz, Innsbruck, wir beraten gerade relativ viele Städte und da lernt man schon viele Städte kennen. Ich sage aber immer, schön wieder zurückzukommen.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Ja, hätte ich auch nie geglaubt, da wo ich wohne, in Hamburg-Niendorf. Und zwar aus 2 Gründen. Zum einen, weil eine unglaublich tolle Anbindung durch den ÖPNV an die Stadt gegeben ist. Ich bin in 17 Minuten mitten in der City. Das finde ich klasse für eine Metropole wie Hamburg. Das zweite, extrem grün. Direkt mit Niendorfer Gehege und dem ganzen Umfeld kann man sich sofort sozusagen ins Grüne bewegen. Und ich finde auch die Qualität dort einfach sehr angenehm. Eine gute Durchmischung. Das halte ich in der heutigen Gesellschaft sozusagen für elementar. Also nicht elitär, sondern gesund durchmischt, würde ich sagen.
Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz, ist da auch in Niendorf?
Nee, da bin ich ganz simpel hamburgisch gestrickt, die Elbe, der Elbstrand ganz explizit und zwar der nördliche Elbstrand, weil ich es extrem schätze, im Sand sitzend die Kraft der Wirtschaft zu erleben, die man sozusagen auf der anderen Elbseite sehen kann.
Also das heißt Othmarschen oder eher Richtung Blankenese raus?
Nee, das ist eher sogar zwischen Othmarschen und Blankenese, der alte Schwede sozusagen, der da den Kern bildet. Und in dem Setting ist ja viel viel Strand, da grill ich gerne mit meiner Familie, wenn das Wetter es zulässt. Allerdings natürlich so, dass es danach auch sauber hinterlassen wird, das ist ja immer wichtig. Aber ich finde das unglaublich toll, wenn man sozusagen die Kraft der Wirtschaft sieht, der traditionellen, aber auch wissentlich, dass natürlich dadurch ganz viel durch den Hafen ganz viel Bewegung in die Stadt kommt. Begegnungen geschaffen werden und dadurch viel Wertschöpfung entsteht.
Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude ist auch das vielleicht nicht ganz verwunderlich, weil es mich emotional sehr gebunden hat, die Elbphilharmonie. Das war sozusagen ja mein letztes Projekt, was ich mit meinem Team mit begleiten durfte. Anfang 2017 durfte ich noch die Eröffnungsinszenierung mit begleiten und das war schon once in a lifetime, würde ich sagen.
Ein Gebäude dürfen Sie auch once in a lifetime abreißen. Welches trifft es?
Den Hauptbahnhof.
Den Hauptbahnhof?
Ja, ich finde tatsächlich für eine so große Stadt wie Hamburg ist der Hauptbahnhof mit all den umliegenden Konsequenzen ein Riesenproblem. Und glaube, dass man da mit einem moderneren, viel moderneren Neubau auch viele Probleme lösen könnte.
Da ich im nächsten Podcast auch einen Gast von der Deutschen Bahn habe, habe ich gleich dann eine Frage, die ich mitnehmen kann. Wunderbare Vorlage. Ja, Herr Kausch, vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Sie kommen aus dem Stadtmarketing. Da stelle ich die letztendliche Frage, braucht eine Stadt überhaupt ein Standort und Stadtmarketing?
Es ist die Frage, wie man es versteht. Ich will mal die Transformation meines Verständnisses darlegen. Als ich Anfang 2006 begonnen habe, die Hamburg Marketing zu führen, da ging es wirklich nur um die Fragestellung schöner Bilder. Wir erzählen eine Geschichte der Stadt.
Und das war ja auch quasi das erste Mal, dass überhaupt so ein Job geschaffen wurde.
Genau. Also Hamburg war da ja Vorreiter damals, mit auch einer klaren Positionierungsstrategie, einer klaren Markenidentität und einer klaren inhaltlichen Ausrichtung. Das haben wir, finde ich, sehr gut gemacht, sind dann aber fast an uns selber gescheitert, weil wir nämlich irgendwann vergessen haben, die Hamburger mitzunehmen. Und es gab so eine Phase, ich weiß nicht, Sie erinnern sich sicherlich noch dran,
Not in our name, Marke Hamburg,
wo nämlich die Kulturschaffenden von außen, also da, wo wir das Marketing betrieben haben, darauf angesprochen wurden, wie erfolgreich wohl, wie gut es sein muss, in Hamburg Kulturschaffender zu sein. Und dann haben die Kulturschaffenden irgendwann gesagt, Moment mal, wir haben keinen Wohnraum, wir finden keine Übungsräume, es ist alles so teuer, das kann doch gar nicht sein. Das heißt, im Außenverhältnis hat das Marketing funktioniert, aber wir haben die Hamburger völlig vergessen. Das hat uns fast ja über Bord geworfen, mussten wir gegensteuern. Und seitdem verstehe ich Standort- und Stadtmarketing vor allen Dingen als Anspruchsgruppenmanagement und der zentralen Frage, wie kriege ich es hin, die Personen und die Anspruchsgruppen in einer Stadt zu aktivieren, im Optimalfall in einer gemeinsamen Idee, aber faktisch im Endeffekt über innen nach außen zu gehen. Also wir müssen viel mehr nach innen arbeiten. Und das haben wir ab 2011 dann sehr konsequent auch gemacht. Und ich kann sagen, das funktionierte dann auch tatsächlich deutlich besser. Insofern Standortmarketing braucht man, Stadtmarketing unisono, weil es braucht eine klare Idee. Und man kann nicht nur Gutes tun, man muss auch drüber reden. Und das ist dann der Teil, der dann zur Vermarktung führt.
Also aus der ursprünglichen Idee quasi nach außen zu wirken, ist dann im weiteren Verlauf auch die Innenwahrnehmung immer wichtiger geworden, weil Sie sagen, wir mussten irgendwie die Anspruchsgruppen managen.
Absolut. Also wir müssen im Endeffekt die Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen. Weil nur dann, wenn ich im Endeffekt positiv in meiner Stadt mich wohlfühle, wenn ich irgendwie begeistert darüber bin, zu erzählen, dass ich in Niendorf wohne und warum ich in Niendorf wohne, dann kann ich auch andere dafür begeistern, in Niendorf zu wohnen. Und auch genauso ist es mit Innenstädten, die funktionieren müssen. Und genauso ist es mit der Stadt in Gänze. Wir müssen im Endeffekt viel mehr uns mit der Frage beschäftigen, warum und was für Anknüpfungspunkte findet jeder Einzelne in diesem Raum, an diesem Ort. Und das gilt für Quartiere unisono. Nur dann wird es möglich sein, diese Städte und auch die Anziehungskraft zu erzielen. Aber nur dann muss ich davon überzeugt sein. Und das ist der Bürger und die Bürgerin.
Haben heute alle Städte, zumindest alle großen Millionenstädte, sowas wie die Idee des Stadtmarketing?
Nein. Also es gibt immer noch Städte, die sich nicht dem ganzheitlichen Ansatz, und mit ganzheitlich meine ich an der Stelle wirklich, ich sag mal, die sozialen Themen, die kulturellen Themen, die infrastrukturellen Themen, also die Stadtentwicklung in Gänze zu betrachten, um die Stadt auch tatsächlich zu verstehen. Es gibt große Städte, die das nur eindimensional machen. Ein Beispiel ist an der Stelle München. Die haben eine ganz starke touristische Marke, aber die haben kein Verständnis davon, wie sozusagen die gesamte Stadt funktioniert. Dabei haben die ja auch noch so Themen wie Wirtschaftsstandort, haben einen hohen Technologiestandort, haben viele attraktive Themen. Die kommen aber in der Positionierung kaum wahr. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Deshalb glaube ich schon, dass, mal abgesehen von München, was wirklich eine große Stadt ist, ansonsten die meisten Städte das zusammendenken.
Als Sie quasi damals Ihren Posten verlassen haben, stand Hamburg in einem, es gibt ja viele Städte-Rankings, aber das würde ich sagen, ist das anerkannteste vom Economist, stand Hamburg unter den Top 10, ist da glaube ich auch sogar nach oben gerutscht. Inzwischen muss man sagen, ist die Stadt wieder unter ferner Liefen. Sind wir schlechter geworden oder sind die anderen besser geworden?
Also das ist natürlich immer eine Frage, ich habe seitdem nicht gesehen, ob sich die Kriterien zum Beispiel drastisch verändert haben oder so. Ist ja immer eine Frage, was wird nachher bewertet im Rahmen so einer Darstellung. Aber meine These ist, viele andere haben verstanden, wie wichtig es ist, an strategischen Themen zu arbeiten und sich selber strategisch mit Themen auch auseinanderzusetzen und die über Jahre hinweg konsequent zu verfolgen. Das ist tatsächlich der aus meiner Sicht größte Schritt, den jetzt viele Städte gehen, dieses nachhaltige Denken, sich wirklich an Themen abzuarbeiten und sie wirklich auch konsequent umzusetzen. Nicht nur im konzeptionellen Sinne, sondern sie wirklich auch auf die Straße zu bringen. Das tun Städte sehr, sehr, sehr viel konsequenter. Ich meine, nicht umsonst ist Kopenhagen, die ja über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum dieses Thema Radfahren in den Mittelpunkt gestellt haben. Und da merkt man zum Beispiel auch, wie das funktioniert. Wenn Sie sich Kopenhagen angucken, und Kopenhagen vermarktet sich in öffentlichen Formen, ist immer ein Fahrrad mit drauf. Es ist egal, welches Foto sie sich auf öffentlichen Bildern angucken. Und sei es, dass der Bürgermeister irgendwo steht, hinter ihm finden sie ein Fahrrad. Und das insistiert sozusagen, dass dieses Fahrrad ein wichtiger Indikator ist. Das heißt, da wird das Image und die Lebensart, die da ja ganz stark ausgebreitet ist, wird im Endeffekt dann auch über Bilder transportiert. Aber es sind nicht die Bilder alleine, sondern es ist die Lebensart, die transportiert wird. Und das zeigt wieder, es ist über innen. Es geht also über die Identität einer Stadt. Und ich glaube tatsächlich, da haben viele dazugelernt und viele haben das auch sehr konsequent gelebt.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Das ist ja ganz spannend, weil sie Kopenhagen nennen. So vor, würde ich sagen, 20 Jahren war Kopenhagen nett, aber nicht so attraktiv, wie die Stadt heute ist.
Das stimmt, weil man einfach verstanden hat, wie wichtig auch diese weichen Faktoren für das Zusammenleben der Menschen sind. Und ich kenne nun durch Zufall, durch meine beruflichen Tätigkeiten einige Kolleginnen und Kollegen, wenn die über Kopenhagen berichten, dann berichten die auf der einen Seite logischerweise aus ihrem Job heraus, aber zum anderen auch ganz konsequent, indem sie das wirklich vermitteln können, dass das eine hohe Lebensqualität hat. Und diese Lebensqualität macht sich halt bemerkbar durch Aufenthaltsqualität im Raum. Wenn man sich mal anguckt, wie da sozusagen das ganze Thema Wasser auch genutzt und inszeniert wird. Wasser haben wir hier auch. Wir haben das ja auch angefangen, zum Beispiel mit der Speicherstadt. Man merkt ja auch und man weiß, wenn man sich mit der Identität auseinandersetzt, dass die Speicherstadt ganz, ganz wichtiger Treiber ist für die Frage, was mögen die Menschen eigentlich und was suchen auch die Menschen in der Stadt. Und genauso der Elbstrand. Also insofern, das leben wir ja tatsächlich auch. Aber die haben zum Beispiel viel mehr Kanäle innerhalb der Stadt, die da auch entsprechend inszeniert werden. Da tut sich Hamburg zum Beispiel hat noch ein bisschen Raum, würde ich sagen. Also wenn man sich mal so die Flete anguckt,
Luft nach oben, ja.
Da würde ich sagen, da könnte man noch mehr rausholen. Ein bisschen Gastronomie haben wir an der einen oder anderen Stelle, aber so richtig konsequent nicht. Und deshalb ist mein Eindruck, da steht halt eine Idee hinter, die über Jahre hinweg in vielen kleinen Schritten umgesetzt wurde.
Was macht Wien besser? Auch Wien ist ja immer auf den vorderen Plätzen zu finden.
Ja, ich finde, bei Wien ist dieser Gedankengang, die haben halt dieses ganze Thema, auf der einen Seite sind sie dafür bekannt, für das Thema Smart City tatsächlich, sehr, sehr konsequent. Sie haben aber auch so integrierte Stadtstrategien, also die tatsächlich ganzheitlich denken. Und was ich ganz spannend fand, die haben ja kein klassisches Stadtmarketing, aber die haben einen Ansprechpartner, der, und jetzt kommt es, 80 Netzwerke in den verschiedenen Stadtteilen begleitet. Also die haben 80 Interessen.
Wie anstrengend.
Aber dadurch schafft er natürlich, überall Impulse zu setzen und auch zu vernetzen und zu helfen. Und das wiederum ist das, was ich meine, mit nach innen gerichtet. Die aktivieren ganz stark die Kräfte in der Stadt. Die aktivieren die Menschen, die aktivieren die Ehrenamtlichen, die Lust haben, vor Ort, sage ich mal, Green Gardening zu machen und irgendwie im öffentlichen Raum einen Beet zu pflanzen. Nehmen wir mal das Beispiel. Da kümmern die sich drum und die werden unterstützt. Und da lassen die auch Freiräume. Und auch das führt dazu, dass man sich mit der Stadt identifiziert, weil es natürlich viel schöner ist, wenn ich mich selber drum kümmere, als wenn da jemand das für mich macht. Und ich glaube, kann man viel von Wien lernen, tatsächlich, wie so etwas funktioniert.
Gibt es ein paar goldene Regeln, was also alle erfolgreichen Städte befolgen?
Naja, das eine ist wirklich diese ganz konsequente Idee, die man haben muss. Man muss sagen, auf welche Themen wollen wir setzen und wie wollen wir das Thema tatsächlich transportieren. Das ist halt Kontinuität. Also immer sozusagen zu schauen, in Wien ist der Bürgermeister über Jahre hinweg der gleiche gewesen. Die Personen, auch der Stadtplaner und so, haben sich über Jahre hinweg immer wieder sozusagen an einem dem Thema entlang geangelt und haben daraus im Endeffekt am gleichen Strang gezogen. Das ist das eine. Das zweite ist, und dass es aber auch dieses Verständnis geben muss, mit den Bevölkerungen und mit den Bürgerinnen und Bürgern zu interagieren. Und damit meine ich nicht Partizipation der Partizipation wegen, sondern damit meine ich wirklich sozusagen Erlebnisräume zu kreieren und zuzulassen. Also auch Freiräume zuzulassen, dass die Menschen ihre Vorstellung vom eigenen Leben inszenieren können, ohne sich natürlich dann in die Auseinandersetzung zu begeben, sondern eher das auch in moderativen Prozessen zu machen. Das ist zum Beispiel ein zweiter wichtiger Teil. Und der dritte wichtige Teil aus meiner Sicht ist, die Konsequenz auch, Personen mit zu involvieren. Also das ganze Thema, wen wollen wir eigentlich mit integrieren? Das ist sozusagen der dritte Teil.
Ich habe gesehen, Sie haben mal gesagt, wir glauben an die Kraft großer Ideen, an wegweisende Projekte und mutige Akteure. Da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, hat Hamburg die großen Ideen, die wegweisenden Projekte und die mutigen Akteure?
Naja, also ich glaube, als Beispiel mit dem Thema Elbphilharmonie sagen
das
zu können,
ist 20 Jahre her.
Ein paar Jahre her und hat auch also ein paar Jahre gedauert.
Wenn wir gucken, genau, wann wir damit angefangen haben.
Naja, aber jetzt gucken wir uns doch mal das Thema Olympia an. Das ist doch jetzt ein Thema, wo man sagen kann, das ist mal eine große Idee. Und ich glaube, an der Stelle kommt es auch zur rechten Zeit, weil, und das muss man ja wirklich anerkennen, ich finde durch diese Idee der Active City, die jetzt ja auch schon über Jahre hinweg verfolgt wird, nämlich wie kann Bewegung für jedermann im öffentlichen Raum stattfinden? Also wie schaffe ich niedrigschwellige, für jeden nutzbare Sportangebote innerhalb der Stadt, sodass ich mich bewegen kann? Auch das ist ja eine Konsequenz, daraus dann das zu toppen mit Sporthighlights, den Großveranstaltungen, die es so gibt, Triathlon, Marathon und Beachvolleyball und so weiter. Das ist, glaube ich, eine klare Idee und da merkt man, glaube ich, schon, dass auch der Mut, so ein Thema aufzugreifen, sehr früh erkannt wurde und auch gelebt wurde. Und deshalb glaube ich, dass es schon in einzelnen Bereichen diesen Mut auch gibt und gab. Und die Konsequenz wird sein, dass man schauen muss, wie kriegt man das jetzt gut sozusagen hoffentlich bis zum Referendum moderiert.
Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie sehr früh schon in diesem Elbphilharmonie-Planung mit drinsteckten, mit dieser Idee verbunden sind und dann auch am Ende mit der Eröffnung. Würden Sie sagen, dass die Elbphilharmonie Hamburg wirklich verändert hat?
Also mein Eindruck ist, dass sie es geschafft hat, nicht, also die Sorge war ja von vielen, dass es sozusagen ein Highlight ist, was sich nicht in die Stadt integriert. Ich finde, da hat Christoph Liebensolter mit seinem Programmansatz einen wirklich guten Ansatz gewählt und das war ja ein Teil der Gesamterzählung, ein Haus für alle zu schaffen. Ich glaube, das ist schon mal sehr gelungen. Ich glaube, die Hamburger sind stolz darauf. Ich glaube, auch das ist etwas, wo man sagen kann, das war auch vorher nicht absehbar. Insofern glaube ich auch, dass sie es geschafft hat, die Stadt dahingehend nochmal mit einem weiteren Faktor sozusagen zu versehen, was Stolz anbetrifft. Und es ist gelungen, es nicht in der Kultur als solitär zu betrachten, sondern es tatsächlich integrativ zu verstehen. Und auch da hätte ich gesagt, gab es ja viele Sorgen, dass man sozusagen nur den Fokus auf die Elbphilharmonie legen sollte. Und da hat ja auch unser Kultursenator Carsten Broster, den ich wirklich nur einen Glücksfall für Hamburg bezeichnen kann, weil er, finde ich, sehr, sehr weitreichend denkt und auch sehr gut kommuniziert, hat, glaube ich, da die richtigen Akzente gesetzt. Insofern würde ich schon sagen, die Elbphilharmonie hat einen wichtigen Impuls gesetzt. Ob sie nun alleine dazu beigetragen hat, die Stadt zu verändern, das weiß ich nicht. Aber in jedem Fall ist es zu einem positiven Impuls gekommen.
Trauen Sie der Oper, die ja jetzt quasi hinzukommen soll, was Ähnliches zu?
Das hängt sehr von der Positionierung der Oper ab, würde ich sagen. Mein Eindruck ist ja der Vorteil und auch konzeptionell, war ja die Elbphilharmonie, wie schon erwähnt, ein Haus für alle und genauso konzipiert. Und das war auch, fing ja an in der Frage, wie machen wir die Konzerte, bevor die Eröffnung war, also diese Garagenkonzerte und so. Das war ja alles darauf angelegt, um den Hamburgern zu erzählen, es ist eure Elfi. Da sind wir im Übrigen auch wieder bei der Thematik, zuerst nach innen und dann nach außen. Ne? Wir haben zuerst die Tickets, zuerst in Hamburg, zwei Tage vor dem offiziellen Vorverkauf online, wurden zuerst die Hamburger, hatten die Chance. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Gedankengang. Inwiefern die Oper, was ja doch eine sehr spitze Zielgruppe ist, in der Lage ist, das zu verändern, hängt, glaube ich, sehr stark von der Frage der Architektur ab und der Frage, wie einladend und niedrigschwellig ist das. Also inwieweit lässt auch das den Zugang für andere Zielgruppen zu, die sich sonst bisher nicht mit dem Thema Oper identifiziert haben.
Wir sind jetzt gerade in der Hafen City, wir gehen noch ein bisschen weiter zum Elbtower. Das ist ja auch eines der Wahrzeichen dieses neuen Stadtteils. Ist das eigentlich so eine Art Wahrzeichen, was man sich nicht wünscht, auch für eine Stadt, in der Außenwahrnehmung? Sie kommen viel rum, ist dann die Frage, was macht euer Elbtower?
Nee, also ich glaube, diese Diskussion, die wir in Hamburg führen, über den Elbtower, ist nicht vergleichbar mit der Diskussion der Elbphilharmonie damals. Das ist ja auch das, was mich damals mit der Elbphilharmonie so vehement verbunden hat, weil wir in der Welt durch die Welt gereist sind und noch immer die Elbphilharmonie vor uns hergetragen hatten, obwohl in Hamburg schon gar keiner mehr dran geglaubt hat in den Jahren 2011, 12, 13, 14. Das war definitiv anders. Ich bin mir nicht sicher, ich persönlich sage ganz offen, der Elbtower war nie mein Favorite. Ich fand ihn immer für unsere Stadt, die ja auch einen gewissen Anspruch hat, zwar auf der einen Seite international zu sein, was ich auch total unterstütze, aber zugleich auch nicht überdimensioniert zu sein. fand ich immer, hatte ich immer ein Bauchgefühl, was mir nicht sagen würde, hurra, wir haben den. Insofern ist mein Eindruck, dass zum Glück die Diskussion darüber, wenigstens in den Gesprächen, die ich außerhalb Hamburgs führe, nicht wirklich angekommen ist. Und man wird ja jetzt sehen, ob er noch und inwieweit er fertiggestellt wird.
Würden Sie darauf wetten, dass er fertig gebaut wird?
Ich muss ganz offen sagen, ich finde, man müsste ihn vielleicht nochmal überdenken, ob die Dimensionen wirklich zeitgemäß sind.
Das wird der Architekt wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber da wird ja wahrscheinlich in den kommenden Tagen und Wochen vielleicht auch eine Vorentscheidung zumindest fallen. Wenn es um Städte geht, auch da so ein bisschen der Blick zurück, hatten wir, glaube ich, schon einfachere Zeiten, oder? Man wusste, in der Innenstadt, da funktioniert der Handel, der funktionierte immer schon und man dachte lange, der wird auch weiter funktionieren. Man wusste, man kann Büros bauen, die werden auch irgendwann gemietet und inzwischen stehen wir an einem Punkt, wo wir merken, ups, das ist nicht mehr so einfach.
Das stimmt. Wir haben da diesen Transformationsprozess, über den alle reden. Der ist tatsächlich überall zugegen. Und Städte begegnen dem ja sehr unterschiedlich. Aber in der Tat, weder der Handel alleine wird die Innenstädte nicht mehr retten können. Jetzt kommt dann die Gastronomie dazu. Als nächster Player, wo gesagt wird, jetzt muss die Gastronomie das auffangen, wird sie auch nicht können. Also werden wir immer mehr über eine andere Form von Durchmischung reden müssen, faktisch. Durchmischung im Sinne von, für wen ist eigentlich diese Innenstadt? Und ich glaube, dass wir viele Städte den Fehler gemacht haben, die Innenstadt vor allen Dingen für Gäste zu betrachten und sich sehr, sehr wenig mit der Frage auseinanderzusetzen, kommen eigentlich die Hamburger noch gerne hierher? Und ich kann das ja zum Beispiel meinen Kindern festmachen, also die fahren auch mal in die Innenstadt, aber zugegebenermaßen nur dann, wenn sie alles andere nicht vorfinden. Also wenn sie zu einem ganz besonderen Ort wollen, zu einem ganz besonderen Laden, wo sie was einkaufen wollen, was sie in Niendorf oder an anderer Stelle nicht finden. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, die Frage, was muss eigentlich so eine Innenstadt in der Zukunft bieten? Sie muss deutlich mehr als nur ein Flagship-Store sein, wo sozusagen verschiedene Flagship-Stores nebeneinander sitzen, sondern sie muss auch eine Erzählung haben und sie muss auch eine hohe Erlebniskomponente haben, eine Aufenthaltsqualität. Und das
hat Hamburg so eine Erzählung?
Naja, ich glaube, wir haben ja viele einzelne Profile. Mein Eindruck ist, dass diese Profile aber tatsächlich nicht als Einzelprofile sich sehr stark herauskristallisiert haben, sondern sehr, sehr stark die Innenstadt in Gänze betrachtet wird. Und da finde ich, müsste man noch viel mehr in Teilerzählungen hineingehen und müsste gucken, wo liegen eigentlich die Stärken der verschiedenen Quartiere. Wir haben ja nun unser Büro in den Kolonnaden und ich muss sagen, ich finde, die Kolonnaden haben ein unglaubliches Potenzial. Also nur leider und schade, dass sie so viele Jahre so vernachlässigt wurden. Jetzt kommt das ja mit dem BID. Aber auch da ein klares Profil auf den Weg zu bringen und für diese Entwicklung des Profils, die wiederum nicht am grünen Tisch, sondern die mit allen Akteurinnen und Akteuren im Erdgeschoss, den Immobilieninhabern bis hin zu den Nutzerinnen im zweiten und dritten OG, da sind ja sogar teilweise wenige, aber auch Mietwohnungen. Also insofern dazu zu gucken, was ist eigentlich die Erzählung hier von unserer Kolonnaden? Ich glaube, nur so wird es gehen. Und das ist ja das, was wir in vielen Städten erleben, nämlich die viel kleinteilige Profilierung, aus der man dann wiederum eine Gesamterzählung natürlich schaffen kann.
Wir haben natürlich ein bisschen das Problem in der Hamburger City, dass wir da die großen Kontorhäuser, wir sind stolz auf sie, sie sind ein Weltkulturerbe, aber sie sind natürlich bei der Anforderung, wie wird eine Stadt lebenswert, das geht nur, indem da viele Menschen leben, nur schwierig umzusetzen.
Das stimmt. Also die Diskussion über die Fragestellung, wo können wir noch mehr Wohnungen schaffen, ist ja eine, die Land auf, Land ab sozusagen einhergeht. Ich bin ja nun auch Mitglied im Ausschuss der Handelskammer, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Aber ich finde, der Ansatz ist ja richtig. Wir müssen eine andere Durchmischung schaffen und wir müssen schauen, an welcher Stelle wir das unterstützen können. Ich finde zum Beispiel die Entwicklung des Burchardplatzes jetzt auch eine sehr gute, wo man sagen kann, da ist ein konzeptioneller Ansatz entstanden, jetzt auch mal neue Wege zu gehen. Und ich glaube, wenn man das auch genauso versteht, nämlich die kleinen Profile zu verstehen und die Kraft sozusagen, die dann zum Beispiel in dem Fall durch die Bebauung existent ist, die sozusagen für sich zu nutzen, dann kann daraus tatsächlich was Großes entstehen, aber viel Kleinarbeit und viele Anspruchsgruppenmanagement, was aus meiner Sicht, weil Sie vorhin auch nach den Lessons Learned fragten, ich glaube, Ideen gibt es ganz viele. Ich glaube, die große, große Kompetenz, und das ist aus meiner Sicht auch der größte Risikofaktor, ist immer wieder die Frage, wie manage ich die Prozesse dafür? Also wie kriege ich es hin, die richtigen Leute, die richtigen Kräfte, die richtigen Personen, mal sind es die Bürgerinnen und Bürger, mal sind es aber auch EntscheidungsträgerInnen, wie auch immer, an den Tisch zu holen und mit denen dann in welcher Form von Formaten, das müssen nicht immer runde Tische sein, es können ganz unterschiedliche Formate sein, die sozusagen auf sinnvolle Weise zu involvieren um denen abzuverlangen zu erzählen, wie ist eigentlich eure Perspektive auf den Raum?
Das klingt aber, dass jeder Wandel extrem lange braucht. Wenn ich alle, die irgendwie gerne mitreden würden und auch was mitzusagen haben, irgendwie erst befrage.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht nicht um Befragungen im klassischen Sinne, sondern ich glaube, es geht um die sinnvolle Art und Weise, die wichtigsten Meinungen und die wichtigsten Strömungen zu verstehen und aus diesen Strömungen dann die richtigen Schlüsse zu ziehen und daraus konkrete Angebote zu entwickeln, wie Lösungen aussehen können und dann zu gucken, was verfängt davon. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben das in Reutlingen unter anderem gemacht. Da ging es um eine große Karstadt-Immobilie. Und da haben wir den Gedankenkecher komplett aufgemacht. Also es war eine Immobilie, die natürlich in der Innenstadt lag. Aber wir haben bewusst nicht die Innenstadtakteure ausschließlich gefragt, sondern wir haben wirklich, sage ich mal, vom Industrieunternehmen, und da gibt es einige von, bis hin zu Kulturschaffenden. Wir haben von der Universität, die auch außerhalb der Stadt liegt, bis hin zu Einzelhändlern, die nicht innerhalb der Innenstadt lagen, befragt. Und daraus haben wir dann relativ schnell, in wenigen Wochen, drei Pferden entwickelt, drei Pfade, wo man sagen könnte, welche von denen lassen sich wirtschaftlich tragen, weil das ist ja immer die Frage bei solchen Immobilien. Und die haben wir dann verdichtet. Und da kamen nachher sehr konkrete Ergebnisse raus, die dann auch dem Immobilieneigentümer übermittelt wurden. Aber der hat leider sehr klassisch noch in Asset-Klassen gedacht und hat vor dem Hintergrund die Möglichkeit anderer Lösungen favorisiert.
Und was ist jetzt geworden in Reutlingen?
Ja, die haben klassischerweise die Erdgeschoss an einen Einzelhändler wieder vermietet, haben sozusagen im Endeffekt die klassische Aufteilung, haben die Etagen aufgesplittet und haben einen Teil, glaube ich, übernommen, wenn ich richtig weiß, indem sie im Souterrain, also im Kellergeschoss, haben sie, glaube ich, eine Fahrradwerkstatt initiiert. Das war sozusagen ein Teil dessen, die wir auch hatten. Für uns wäre das Modell eher so ein Hub gewesen für als Showroom für Fachkräfte und für Studenten und für die Wirtschaft, die halt an diesem Ort einen Ort gebraucht hätten, um zu sagen, wir brauchen hier in Reutlingen Fachkräfte, und das wäre so ein inklusive Coworking Space, inklusive Showroom der Unternehmen, inklusive Rooftop Bar, inklusive Disco. Es wäre so eine Mischung gewesen, wo man hätte sagen können, da sind die verschiedenen Facetten dessen, was junge Menschen in einer Stadt brauchen, an einem Ort denkbar gewesen.
Wir haben ja nur in der Stadt auch ein paar leerstehende oder zumindest problematische Ex-Kaufhäuser. Wäre das auch was für Hamburg oder hat Hamburg da spezifische Anforderungen?
Ich glaube, an der Stelle gibt es nicht das eine Modell, was man aus der einen Stadt in die andere übertragen kann, ganz offen gesagt. Ich bin ein großer Fan davon, jede einzelne Stadt sich individuell anzugucken und auch eine Lösung individuell zu konzipieren. Ich glaube, es geht auch an der Stelle immer um die Frage, wie ist der Prozess und wie schaffe ich es, im Optimalfall die verschiedenen Themen der Stadt einzusammeln und zu gucken, welche verfangen an diesem Ort. Also immer diese Denkweise sozusagen, was kann der Ort leisten und was ist sozusagen, und damit meine ich nicht nur den Bau, ne, also nicht nur die Bebauung, sondern auch das Umfeld. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wir haben das tatsächlich immer wieder komme jetzt gerade aus einer Stadt aus Süddeutschland, und da war ein schönes Zitat auch im Rahmen einer Stadtentwicklungsplanung, da hieß es, Orte können sprechen und man muss da nur hinhören. Und ich finde, das sozusagen zu verstehen, wie sprechen diese Orte, und das kriegt man nur hin, wenn man mit den Menschen darüber redet, die nutzen und die da auch eine Perspektive drauf haben. Und ich glaube, das kann man individuell nur lösen. Ich glaube, das kann man nicht, ein One-Fits-All funktioniert nirgends in diesen Städten.
Vielleicht abschließend, weil wir schon wieder gleich unsere halbe Stunde voll haben. Als Sie damals anfingen, hatte Hamburg für sich ein neues Leitbild ersonnen. Hamburg, die wachsende Stadt. Bereuen Sie manchmal oder bedauern Sie, dass es dieses Leitbild nicht mehr in der Stärke gibt?
Naja, ich würde mal sagen, das Leitbild reicht ja immer noch durch. Also das kann man ja in vielerlei Hinsicht sehen. Es gibt immer noch Entwicklungsschritte. Aber in der Tat ist es aus meiner Sicht heute extrem herausfordernd, sich mit so einer Leitbildidee einer Stadt zu nähern. Gleichwohl war das, was ich vorhin sagte, man braucht eine klare Idee. Ob Sie das jetzt Leitbild nennen oder Sie haben ein gemeinsames Verständnis von der Stadtregierung für die Frage, wo will die Stadt hin, das ist, glaube ich, wichtig. Mein Eindruck ist, dass in der hiesigen Konstruktion zwischen Rot und Grün dieses Verständnis tatsächlich existiert. Und das macht mich auch an sich sehr positiv gestimmt, dass man in die gleiche Richtung marschiert. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mut gewünscht, sage ich mal, auch ein innovativeres, also vor allen Dingen in diese ganze Richtung für Fachkräfte und junge Menschen noch ein bisschen weiter das Thema zu treiben, weil im Endeffekt brauchen die Unternehmen gute Fachkräfte, und nur dann, wenn die Unternehmen diese Fachkräfte finden, werden sie auch in einer Stadt ansässig oder bleiben in einer Stadt, also da ist die Bindungskraft ganz wichtig. Und deshalb finde ich auch, bin ich ein großer Fan der Handelskammer an der Stelle mit Hamburg 2040. Wie wollen wir leben, aber vor allen Dingen auch wovon? Und ich glaube, dieses Wovon ist manchmal extrem wichtig, gerade in einer Stadt wie Hamburg.
Stichwort wachsende Stadt. Halten Sie die 2-Millionen-Grenze, dieses 2-Millionen-Ziel für realistisch?
Auch an der Stelle, ich bin kein Fan davon, das an so Größenordnung festzumachen, aber ich meine, es ist ja absehbar, dass der Zuzug in Städte wie Hamburg weiter der Fall sein wird. Deshalb glaube ich auch, dass das nicht unrealistisch ist. Ich würde es nur nicht als Ziel definieren, weil die Fragestellung ist, wo ist der Nutzen, dass wir 2-Millionen-Stadt sind? Also ich finde, dahinter stehen ja dann die Fragestellungen, wie soll die Infrastruktur sich entwickeln? Dahinter stehen die Fragestellungen, wo sollen die Leute arbeiten? Welche Unternehmen brauchen wir dafür? Und ich glaube, da muss man sich vorbereiten. Das fand ich auch im Rahmen des Leitbildes so gut, weil man halt klare Prämissen hat und sagt, da wollen wir hin. Das sind die und die Ableitungen, die haben die und die Konsequenzen. Wir brauchen so und so viel Kitas, wir brauchen so und so viel Schulen. Und ich glaube, da ist es schon sinnvoll, sich Ziele zu setzen. Aber ich finde die Größenordnung, 2 Millionen ist für mich keine. Mir geht es eher um qualitative Ziele, nicht um quantitative.
Und wenn Sie in die Schweiz schauen, da wird ja schon ganz aufgeregt über Dichtestress diskutiert. Das Gefühl, dass die Städte zu voll werden, kann das auch in Hamburg so weit kommen?
Naja, also ich kenne jetzt die allerletzten Analysen nicht, aber Hamburg wurde, wenigstens noch zu meiner Zeit, unter anderem von den Hamburgerinnen und Hamburgern, aber auch von Menschen von außerhalb, unter anderem dafür geschätzt, dass diese Stadt nicht so dicht bebaut ist. Das ist ein Merkmal gewesen. Das hat auch zur Konsequenz, warum wir so viel Grünflächen haben. Ne? Verdichtung erfolgt ja meistens dann auch zwischen den Häusern. Aber das ist ein Wert, den hat man tatsächlich sehr stark gesehen. Und ich glaube, da muss man sehr genau überlegen, an welcher Stelle ist dann Verdichtung sinnvoll und was heißt das dann auch für Verdrängungseffekte? Und ich glaube, da ist man gut beraten, sich sehr genau zu überlegen, an welcher Stelle wir eigentlich dem Wachstum mehr Raum geben und an welcher Stelle wir eher der Qualität mehr Raum geben. Und da muss man stadtplanerisch, glaube ich, sehr genau hingucken. Aber mein Eindruck ist, auch an der Stelle, und dass wir mit der Senatorin da eine Fachfrau haben, die das sehr gut im Blick hat. Sie hat ja das an verschiedenen Stellen bewiesen in der Vergangenheit, dass sie da auch die richtigen Akzente setzt.
Abschließend vielleicht nochmal die Frage, Sie kommen ja wirklich viel rum, beraten auch andere Städte. Wie sieht man denn dort Hamburg? Gibt es da eine ganz besondere Sichtweise auf die Stadt, die Sie selber überrascht hat?
Ja, das eine ist tatsächlich, dass man von außen...
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Hamburg gerne als Case nimmt, wie es geklappt hat. Also wie sozusagen diese Idee, eine stringente Marke, aber auch eine stringente Ausrichtung zu gewährleisten. Und diese Positionierung wird von außen wenigstens wahrgenommen. Das, glaube ich, kann man sagen. Und damit meine ich nicht die Marketing-Positionierung, sondern damit meine ich wirklich diese Idee, lange an Themen gearbeitet zu haben. Das ist, glaube ich, der eine Teil. Und der zweite ist, dass Hamburg tatsächlich als eine sehr strukturierte und sehr wenig emotionale Stadt noch wahrgenommen wird. Wo man immer dann doch wieder überrascht ist, weil ich als Hamburger sagen würde, ich bin schon relativ emotional und versuche auch immer das Bild ein bisschen zu durchmischen. Aber da kommt sozusagen diese Identität des Hamburger Kaufmanns, kommt von außerhalb sehr gut durch. Also eine sehr solide, gut durchdachte, nicht in Spontanität aufergehende, sondern sehr konsequent verfolgte Stadtpolitik. So kann man das, glaube ich, sagen.
Aber auch ein bisschen langweilig.
Naja, das ist natürlich immer so dieses Modell, dann gucken alle nach Berlin. Und da sage ich immer auch von früher noch, Hamburg wird nie Berlin sein, weil Hamburg eine ganz andere Identität hat. Wir sind wirklich Hamburger von durch und durch irgendwie, was den Kaufmann anbetrifft. Und man muss in Hamburg schon sehr erfolgreich sein, um dann irgendwann von sich heraus sagen zu können, ich habe das, glaube ich, ganz gut gemacht. In Berlin ist genau das Gegenteil. Da wird sozusagen gefühlt an jeder Ecke jede Woche eine neue Bar aufgemacht. Da ist unglaublich viel Dynamik in dem, aber die machen auch so schnell wieder zu. Und in Hamburg ist halt Kontinuität dann auch ein Qualitätskriterium. Deshalb würde ich sagen, lieber ein bisschen langweiliger, aber dafür in einer sehr positiven Entwicklung. Und die sehe ich tatsächlich für Hamburg.
Ja, vielen Dank, Herr Kausch. Vielleicht so ein bisschen das Ziel, reich sind wir schon, sexy müssen wir noch werden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns gemeinsam über Hamburg nachzudenken. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.